Vis-à-vis.
Mir gegenüber sitzt Pina Kür. Lachend, sie ist schwanger. Herzlich willkommen. Sie haben gerade Ihr erstes Buch fertiggestellt und sind quasi aus dem Aufnahmestudio fürs Hörbuch gleich ins nächste Studio für dieses Gespräch gekommen. Nehmen Sie uns doch gerne mal mit in die Geschichte, die Sie jetzt eingesprochen haben.
Mathilda ist eine junge Schauspielerin, die am Theater spielt und schwanger wird und sich wahnsinnig freut auf dieses Kind, das auch zur Welt bringt. Aber dieser kleine Sohn hat eine Trisomie, Trisomie 18, das ist das Edwards-Syndrom. Das ist etwas unbekannter und da haben die Kinder leider keine große Lebenserwartung. Mathilda verliert ihr Kind und damit auch lange die Orientierung in ihrem Leben und muss sich dann zuerst mit ihrer Trauer beschäftigen, damit ihrer Depression, mit dem Umgang damit in der Gesellschaft, wie sie zurückkehren kann ins Leben, in den Beruf, in dem sie ja in der Öffentlichkeit steht und auch wahrgenommen wurde als werdende Mutter und dann sich überhaupt zu orientieren, wer bin ich denn noch ohne mein Kind?
Diese Frau, Mathilda ihr Name, geht allein durch die Abwesenheit ihres Kindes, schreiben sie. Die Mutter im Roman heißt anders als sie. Ist alles Weitere aus ihrem Leben nacherzählt oder auch Fiktion?
Es ist ganz viel Fiktion, natürlich angelehnt an mein Leben, aber es war ein ganz langer Prozess, dieses Buch zu schreiben. Ich habe ja vor 11 Jahren damit angefangen und es gibt unfassbar viele Fassungen von diesem Roman. Und diese Fassung, die jetzt vorliegt, die hat immer noch ganz, ganz viel mit meiner Erfahrung zu tun, mit dem, was ich erlebt habe. Aber ich habe mir selbst, wie ich das aus dem Schauspiel kenne, durch die Figur einen Schutz gegeben. Und selbst die Menschen, die mich sehr gut kennen und durch diese Jahre begleitet haben, können manchmal nicht sagen, ist das jetzt wirklich passiert? Und das ist eigentlich ganz schön. Also es hat ganz, also ich finde, für mich ist es jetzt mittlerweile eine sehr wahre Geschichte, die aber trotzdem so nicht stattgefunden hat.
Sie sprechen von Schutz und trotzdem sind Sie ja wieder und wieder den Weg durch die Hölle des schmerzhaften Verlustes gegangen. Wie geht's Ihnen damit? Hatten Sie nicht auch mal das Bedürfnis, loszulassen, abzuschließen?
Ja, unbedingt. Es gibt auch im Buch kommen Phasen vor, wo Mathilda versucht, immer wieder Neuanfänge zu machen, zu sagen, ab jetzt werde ich glücklich, ab jetzt werde ich leicht, ab jetzt spielt das keine Rolle mehr. Ich will jetzt einfach nur eine junge Frau sein, die lebt und ihren Job macht und Spaß hat. Für mich ist das nie ganz aufgegangen, solange ich meine Geschichte nicht erzählen durfte. Und ich hatte das Gefühl, solange der Verlust eines Kindes unter dem Tabu des Schweigens liegt, kann ich es nicht ganz hinter mir lassen. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt sehr gelöst und merke, wie sich endlich was in mir entspannt, weil ich weiß, dass ich endlich öffentlich darüber sprechen kann und dieses Buch erscheint und das Hörbuch und ich jetzt die Chance bekomme, ich kann es hinter mir lassen.
Meine Tochter Magdalena wäre ähnlich alt wie ihr Kind. Auch sie ist kurz nach der Geburt gestorben. Die Gedanken, Gefühle, die Hilfe und die Verletzungen durch das Umfeld stehen, glaube ich, beispielhaft, die auf Mathildas Weg beschrieben sind. Ich habe vieles davon auch so erlebt, konnte es aber nur erinnern, weil Sie es jetzt aufgeschrieben haben. Danke dafür. Und damals habe ich vergeblich nach guter Literatur, jenseits von Ratgebern, esoterischen und Kurzgeschichten gesucht. Ist das irgendwie auch so ein Primärwerk?
Ja, das ist schön, dass Sie das sagen. Vielen Dank. Also es ist genau auch meine Hoffnung, die ich habe, dass ich all den verwaisten Eltern eine Stimme geben kann, dass ich für etwas Sprache gefunden habe, was bis jetzt eben uns alle sprachlos macht, der Tod eines Kindes. Dann habe ich gemerkt, dass ich auf dem Papier etwas tun kann, was ich sonst im Leben nicht machen kann, nämlich sehr schonungslos sein, weil ich gemerkt habe, alles, was mit dem Tod zu tun hat, also vor allen Dingen auch mit den eigenen Gedanken an den Tod, damit überfordere ich mein Umfeld. Also über die eigenen Suizidgedanken zu sprechen, das war in der Zeit gar nicht so möglich, obwohl ich es nicht wirklich ich glaube, es wäre viel entspannter gewesen, darüber sprechen zu können, ohne dass ich das jetzt in die Tat umsetze. Ne? Sondern einfach nur zu sagen, ich habe so eine Sehnsucht nach meinem Kind. Ich will zu dem hin. Deswegen denke ich über meinen Tod nach. Nicht, weil ich per se sterben möchte. Und diese Differenzierung, die machen ja die meisten, die einen lieben, aus Sorge gar nicht mit. können sie gar nicht mitmachen. Und deshalb war das Papier oder das Schreiben an sich plötzlich ein Ort, wo ich ganz ehrlich sein konnte. Und dieses Ehrlichsein ist auch immer mehr zu einem Motiv von authentisch sein, also immer mehr ich werden geworden. Und ich habe das Gefühl, das Schreiben hat mir die Möglichkeit gegeben, immer mehr ich zu werden als die Frau, die ich jetzt bin, als verwaiste Mutter, aber noch vieles anderes.
Kennen Sie viele weitere verwaiste Eltern? Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, als mein Kind starb, hatte ich das Gefühl, jeder Zweite, dem ich davon erzählte, kam dann mit einer eigenen Geschichte um die Ecke. Das ist gar nicht so selten, wie man denkt.
Ja, das ist erstaunlich. Das ging mir auch so. Ich glaube, das ist auch das Schwerste, erst beim Realitätsabgleich, dass man erst gesagt bekommt, diese Erkrankung ist wahnsinnig selten und das passiert, das ist nicht die Regel, weil ja die meisten auch erstmal trösten wollen, sagen wollen, die Wahrscheinlichkeit, dass ihnen das nochmal passiert, ist sehr gering. Aber dann denkt man ja erstmal, oh Gott, ich bin ganz allein mit dieser Geschichte. Und dann kommt plötzlich diese Welle von Geschichten von Leuten, die sagen, ja, bei uns in der Familie war das auch so. Ich habe meinen Neffen verloren oder meine Mutter hat vor mir zwei Kinder verloren oder so, ne? Also es taucht dann plötzlich überall auf. Dann wird total unterschieden. War das ein Verlust während der Schwangerschaft? War das unter der Geburt? War das im ersten Lebensjahr? War das in den ersten Lebensjahren? Und da habe ich auch für mich festgestellt, das ist alles egal.
Es ist egal. Es wird dann auch so verglichen, was ist noch schlimmer.
Was ist schlimmer, genau. Und da habe ich auch nochmal einen Auftrag für mich total gesehen und gesagt, also diese Schmerzhierarchie bringt niemandem etwas. Es ist total egal, wann das stattgefunden hat. Es ist ein Verlust und es ist ein Schmerz und es ist eine Aufgabe. Da gibt es kein schlimmer oder noch schlimmer. Irgendwann hat es bei mir eingesetzt, dass ich habe ja vor einigen Jahren bei der Zeit einen Artikel geschrieben und da hatte ich das erste Mal so ein Trostgefühl dadurch. Also davor fand ich das immer eher so irritierend und schlimm und auch anstrengend. Oh Gott, es geht so vielen so. Und weil das so ungreifbar ist und weil es so wenig Statistiken dazu gibt, das ist auch ein Punkt, ne? Es ist schwierig dazu, Statistiken zu finden. Und dann kam, nachdem ich den Artikel geschrieben hatte, ganz viele Nachrichten. Ich glaube, am ersten Tag waren es 600 Nachrichten auf Instagram. Da kam eine ganz große Welle des Trostes und des Mitgefühls. Und das war für mich oftmals weggeblieben, durch Überforderung, durch Schweigen. Mhm. Also wenn man jahrelang die Erfahrung macht, erzählt von seinem verstorbenen Kind und alle sind so überfordert, dass sie einfach nur schweigen oder weggucken oder schlucken und sagen, mein Beileid, können wir das Thema wechseln, dann ist es so schön, wenn man plötzlich absurderweise von wildfremden Leuten dann gesagt, wow, das ist, ja, das ging mir auch so. Ne?
Also das sagt auch Mathilda in dem Buch. Ne? Sie lügt dann an einem Punkt und gibt vor, ihr Kind wäre am Leben, anderthalb Jahre alt dann, glaube ich. Ja, das ist so nachvollziehbar, warum sie das macht. Ne?
Ja. Also das ist tatsächlich auch ein Dilemma, aus dem ich lange nicht rauskam, weil ich ja als Schauspielerin ständig in meinem Alter gecastet werde und besetzt werde für Mutterrollen. Ich bin auch offenbar durch meine Wirkung oder so ganz oft die klassische Mutterfigur und ich kann die Uhr danach stellen, bis die Frage kommt am Set oder beim Casting und hast du selber Kinder? Bist du Mutter? Und die Frage ist so schwer zu beantworten. Ne? Also sage ich dann ja und dann kommt die Folge, ah und wie viele und wie alt und so. Und dann muss ich mit der Betroffenheit umgehen. Die Überforderung hat sicherlich schon dazu geführt, dass man große Berührungsangst mit mir hatte und dann gesagt hat, oh, das ist uns zu heikel.
Ja, irgendwie als wäre Leid ansteckend.
Ja, genau. Ja, ja. Oder ich sage nein und fühle mich genauso grausam, weil ich gerade meinen Sohn verleugnet habe.
Also. Ja. Die Männerwelt. Es gibt ja den Buchtitel »Männer trauern anders«. Wo liegen Ihrer Meinung nach die Unterschiede und würden Sie sagen, dass die Auseinandersetzung mit dem Schmerz, wie er jetzt hier in Literatur gefasst ist, eine weibliche ist?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn man das so pauschal sagen kann, gibt es natürlich so eine Tradition, dass Frauen vielleicht häufiger einen Zugang zu ihren Emotionen haben und deswegen auch stärker zulassen können, was sie bewegt. Ich glaube aber auch gleichzeitig, dass das nicht immer der Fall ist. Also ich denke, es gibt mindestens genauso viele Mütter, die so einen Verlust erleiden und den wegschieben und nicht ins Trauern und in den Schmerz gehen, sondern eher den Weg der Verdrängung wählen, der ja übrigens auch legitim ist. Ich würde das niemandem vorschreiben wollen, wo dann die Väter ganz heftig emotional reagieren und sagen, also für mich steht jetzt die Welt Kopf, ich muss jetzt erstmal trauern und weinen und muss mich rausziehen aus dem Alltag oder so. Ne? Ich habe es so erlebt, wie ich es in dem Buch beschreibe.
Die finden keinen Gleichschritt.
Nein, genau. Ja, ja. Aber das ist etwas, was Mathilda dann insgesamt, ne? Sie geht ihren eigenen Weg der Trauer und letztendlich kommt da keine andere Figur so ganz mit in diesem Auf und Ab. Für mich kommt die Trauer gerade in den ersten Jahren ganz unberechenbar in Wellen. Und das muss man ja auch mit aushalten. Also bei verwaisten Eltern gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Triggerpunkte, die sehr klassisch sind. Man sieht eine andere schwangere Frau, man sieht einen Kinderwagen. Bei mir sind es Bestattungswagen auf jeden Fall auch gewesen oder Totenglocken, die läuten oder so. Ne? Es gibt so bestimmte Empfindungen, Geräusche, Gerüche oder so, die was auslösen können. Und plötzlich ist die Trauer wieder da. Also gerade eben war man noch fröhlich am Sprechen und plötzlich überwältigt einen das. Ne?
Ja.
Und diese Unberechenbarkeit, ich glaube, die gibt es für alle. Und dann ist die Frage, wird man einfach nur wortkarg und bestellt einen Whisky?
Ja. Ja, allein die Jahreszeit, die letzten Tage vor der Geburt prägen sich so ein und das habe ich erst im Nachhinein festgestellt. Wie riecht es in der Luft? Welche Blumen blühen? Das würde man bewusst gar nicht wahrnehmen, aber ich weiß es jedes Jahr wieder.
Ja, das geht mir auch so. Das Licht.
Ja. Sie haben dazu die Herausforderung, oder Mathilda hat die zumindest, dass ihre Schwester ein Kind hat, das genau gleich alt ist. Bei mir war damals eine Bekannte, die hat einen Tag später entbunden, die konnte ich erstmal nicht mehr sehen.
Mhm.
Wie geht's Ihnen? Ist das Ihre Geschichte auch? Gibt es da eine Parallele?
Ich habe ganz viele Patenkinder und Neffen und Nichten. Ich habe ein Leben voller Kinder und das war von Anfang an so. Und für mich war das ein sehr lebendiger Beweis dafür, mein Sohn war nicht gesund. Und das konnte ich daran total erkennen. Mein Sohn war ganz schmal und klein. Und andere Kinder habe ich gesehen, die waren so dick. Und die waren so voller Leben. Und das war so klar, dass die so... dass die lebensfähig sind. Und das war zum einen war das natürlich auch traurig zu sehen, aber auch zum anderen war es auch die Eindeutigkeit, die war gut für mich.
Ja.
Eine gute Referenz. Und dann waren alle Menschen um mich herum, vor allen Dingen meine Schwestern, haben ihre Kinder schwesterlich geteilt. Und diese Kinder haben mich über die letzten Jahre sehr getröstet. Und die haben mich auch sehr ans Leben gebunden. Also das war egal, wie dunkel die Zeiten waren, wenn ich mit diesen Kindern Zeit verbracht habe, die, wenn ich da übernachte, dann morgens zu mir ins Bett krabbeln und mit mir schmusen wollen oder sowas. Ja, das sind Momente, die mich immer ans Leben gebunden haben, mir gezeigt haben, ja, da sind sie, die lebenden Kinder. Und ich freue mich über jedes. Sogar über die Nervigen kann ich mich sehr freuen. Das ist vielleicht mein Privileg.
Ja, das lernt man dann tatsächlich anders zu schätzen. Das stimmt. Vis-à-vis beim RBB 24 Inforadio ist heute die Schauspielerin Pina Kür, die einen Roman über das Weiterleben nach dem Tod ihres Kindes geschrieben hat, beziehungsweise des Kindes der Protagonistin. Die Theaterbühne war ihr berufliches Zuhause und ihre Leidenschaft. Sie schreiben, setzt sich ans Textbuch und wird eine andere Frau mit anderen Problemen. Halleluja. Wie machen das eigentlich Leute, die immer sie selbst sein müssen?
Also es gibt im Training des Schauspielers, wie man das auch lernt an der Schauspielschule, immer die Aufgabe zu sagen, was unterscheidet mich von meiner Figur? Da habe ich Gott sei Dank eine gute Ausbildung genossen, dass ich mir auch in der Zeit immer diese Frage gestellt habe. Und da gab es auch schon irgendwie so diesen gesunden Kern in mir, der gesagt hat, ich will mich jetzt nicht immer so selber ausbeuten jeden Abend. Und gleichzeitig ist aber was passiert. Und das ist der nicht heile, nicht gesunde Teil in einem, Ich habe die Marie im Wojciech als erste Rolle gespielt und da habe ich mit dieser Puppe im Arm gespielt, mit dieser Säuglingspuppe. Und im Nachhinein denkt man natürlich, was für ein Irrsinn. Da ist halt auch Theater manchmal so ein bisschen, dass man sagt, naja, das ist doch eine interessante Rolle. Das machen wir jetzt. Das ist eine einmalige Chance. Wann kann man schon mal die Marie im Wojciech spielen? Wahrscheinlich würde ich es auch wieder machen, so pervers ist auch dieser Beruf. Gleichzeitig konnte ich das nicht immer im Griff haben. Natürlich sind da bestimmt in Momenten die Pferde mit mir durchgegangen und ich stand nun mal wieder mit meinem eigenen Kind im Arm im Krankenhaus und nicht mit einer Säuglingspuppe auf der Bühne.
Dass das Weitermachen für Mathilda nicht mehr geht, wird dann im Roman klar, als sie von einer mehrere Meter hohen Kulisse stürzt und sich schwer verletzt. Dann geht es in die Berge. Auf Seite 233 im Buch steht nach Todessehnsucht, Depression, Selbstverletzung, einer weiteren Fehlgeburt, ich will leben.
Ja.
Wie kam es dazu?
Den Moment an der Schönfeldspitze, den hat es wirklich gegeben. Also ich bin ganz viel in den Bergen schon immer gewesen und habe auch diese Tour gemacht und das war so ein besonderes Ereignis, das habe ich, glaube ich, am selben Tag oder in derselben Nacht zumindest noch aufgeschrieben. So klar kann man so einen Gedanken nur fassen, glaube ich, wenn man wirklich kurz in Lebensgefahr ist. Und das war ich in dem Moment. Ich hing im Überhang an so einer Felsnase und bin fast abgerutscht. Und unter mir ging es wirklich höllisch tief runter. Und es war total leichtsinnig. Und da habe ich plötzlich, es war schön. Das war natürlich auch so ein Adrenalinkick. Aber dann wusste ich, nee, ich will gar nicht sterben. Ich will leben.
Kennen Sie den Gedanken, wenn Sie Angst haben, das Schlimmste im Leben habe ich schon einmal überlebt? Also mich beruhigt das in bedrohlichen Situationen.
Ja. Ich habe das vor allen Dingen bei Liebeskummer immer wieder gedacht. Ich dachte, das kann jetzt nicht so schlimm sein, weil den schlimmsten Verlust, den habe ich schon hinter mir. Ja.
Genau, ich dachte vorher, den Tod eines Kindes würdest du nicht überleben.
Ja.
Davon war ich überzeugt.
Aber weißt du, das ist ja das Verrückte, ich glaube, wir kommen nicht ohne Grund zu diesem Gedanken. Ich glaube, das ist ein Narrativ, das auch immer wieder breitgetreten wird, zu sagen, ja, das ist das Schlimmste, was einem passieren kann und danach gibt es keinen Grund mehr weiterzuleben. Eine trauernde Mutter zu sein, die ihr Kind verloren hat, bedeutet eigentlich für immer unglücklich zu sein. Und es gibt keine gut vorgelebten Konzepte von einer verwaisten Mutter, die durchaus wieder im Leben stehen kann, glücklich sein kann, die nicht nur ihren Verlust weggeboren hat mit weiteren Kindern, sondern auch mit sich und ihrer Geschichte im Frieden ist. Und dankbar ist für die Erfahrung, dieses Kind kurz kennengelernt zu haben, wie lange auch immer. Ich finde deswegen, das ist auch so ein Auftrag, den mir mein Sohn mitgegeben hat, dieses, nein, es gibt einen Weg daraus und das ist nicht die einzige Geschichte, dass man irgendwann tablettenabhängig mit seinem Chardonnay allein im Wohnzimmer stirbt.
Ja, das finde ich auch eine großartige Szene im Buch. Mathilda hat einen möglichen neuen Partner, der sagt, mir ist diese Geschichte zu schwer und Mathilda wehrt sich und sagt, das ist das größte Glück, das ich bis jetzt im Leben hatte, dieses Kind gehabt zu haben.
Ja, genau. Ich weiß noch, dass meine Therapeutin relativ kurz nach dem Tod meines Sohnes sagte, achten Sie darauf, dass Ihr Sohn nicht nur der Verlust ist, sondern auch das Geschenk. Da wusste ich nicht, was sie damit meinte damals. Und Jahre später ist mir dieser Satz nochmal eingefallen und dann dachte ich, ja, das stimmt total. Das liegt also auch eben daran, wie Gespräche ablaufen danach. Man könnte zum Beispiel auch zu einer verwaisten Mutter sagen, wie war es denn mit deinem Kind? Hattest du eine schöne Zeit? Ging es dir gut damit? Also weil das findet ja auch statt. Es wird halt meistens über den Verlust gesprochen und über die dunkle Seite.
Das spielt ja auch oft eine Rolle dann jetzt mit Pränataldiagnostik. Der Ratentrisomie-Verdacht oft schon sehr viel früher bekannt.
Ja, ich denke, dass wir auch da dazu alle aufgefordert sind, immer wieder verständnisvoll zu sein für jede Entscheidung, die getroffen wird. Und gleichzeitig, ich habe Gott sei Dank, ich habe zwei Hebammen in meinem direkten Umfeld, meine engsten Freundinnen. Und ich habe jetzt viel mitbekommen, wie schwer das ist, auch für das Personal, also für in dem Fall für die Hebammen, so eine Entscheidung dann mitzutragen, dass Eltern sagen, da möchten sie sich von ihrem Kind verabschieden. Sie trauen sich das nicht zu. Das muss auch wirklich schrecklich sein, das immer wieder mitzubegleiten, dass Eltern dann ihre Kinder noch im Mutterleib töten lassen. dann habe ich mich mit diesem Verein Weitertragen e.V. auseinandergesetzt. Die begleiten Eltern an so einem schweren Punkt dann auch zu sagen, ihr seid nicht allein und es gibt Möglichkeiten, diese Zeit zu durchstehen und es kann eben auch ein großes Geschenk und ein großes Glück sein. Und ich denke, es geht vor allen Dingen darum, dass das überhaupt in Erwägung gezogen wird, dass es auch eine Möglichkeit ist, über die gesprochen wird. Weil ich glaube, das ist die größte Schattenseite, dass eigentlich bei der Trisomie das immer sehr schnell schon fast schon das Todesurteil des Kindes ist. Ne? Mhm. Also in der Kommunikation ist es wieder, ne? Lässt man sich die Zeit? Hat man den Mut, einmal darüber zu sprechen, was ist denn überhaupt ein lebenswertes Leben? Ja. Natürlich haben sie sich Elternschaft ganz anders vorgestellt, aber wie geht es ihnen jetzt damit? Könnten sie sich vielleicht auch vorstellen, ein Kind eine Weile zu begleiten hier auf diesem Planeten, das etwas pflegebedürftiger ist als jedes andere Kind, das zur Welt kommt und auch ganz viel Pflege braucht? Diese Gespräche überhaupt zu führen. Und da, denke ich, braucht auch das Personal die jeweilige Schulung für. Ne?
Sie haben sich jetzt wieder getraut, Sie sind wieder schwanger. Es ist qualitativ wahrscheinlich eine andere Schwangerschaft.
Ja, ich habe jetzt, es ist ja viel Zeit vergangen seitdem. Ich bin total froh, dass ich das jetzt an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben, mit einem anderen Bewusstsein erleben darf. Und da war übrigens die Pränataldiagnostik total hilfreich und gut, dahin zu gehen und dieses Kind zu sehen und zu wissen, okay, das ist gesund und da ist alles okay. Und sich da immer wieder zu vergewissern und dann wird alles nochmal 20 Mal durchgemessen. Und das ist natürlich vollkommen obstrus, weil man eigentlich auch dieses Kind alleine lassen oder in Ruhe lassen möchte da drin. Mhm. Aber für mich war das jetzt sehr hilfreich und auch jetzt sehr schön, ja. Und für mich war tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, ich wollte leben können in der Vorstellung von mir ohne ein weiteres Kind. Und das habe ich jetzt viele Jahre getan und ich war gerne diese Frau ohne Kind und freue mich, dass ich jetzt eine kleine Tochter erwarte, die nicht mein Heilsbringer sein muss, die nicht die Wunden heilen muss, die ich noch auf dem Herzen trage oder so. Sie hat keinen Auftrag mehr, den habe ich schon selbst erledigt. Das ist schön.
Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen und alles Gute für die nächsten Wochen.
Dankeschön.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.